Weltfunk.
Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch und Bernd During. Der Dalai Lama und die Wege zum Glück heißt das Titelthema unserer heutigen Sendung. Eine unpolitische Sendung also?
Eher nicht, denn wenn der Dalai Lama sich auch von allen politischen Ämtern getrennt hat, bleibt alles, was er tut und sagt, doch von politischer Bedeutung. Auch sein Philosophieren über Glück.
Übrigens, am 6. Juli konnte der Dalai Lama seinen 86. Geburtstag feiern.
Gegen Ende unserer Sendung folgen wieder Meldungen und Termine. Beginnen wir mit Leben und Wirken des Dalai Lama.
Er ist ein Bodhisattva. In seinem konkreten Fall, er ist eine Wiederverkörperung des Bodhisattva, den die Inder Avalokiteshvara nennen und die Tibeter Chenrezig, das heißt des Mitgefühls und des Erbarmens.
Ein Bodhisattva ist ein Wesen, das die Buddhaschaft erreicht hat und ins Nirvana eingehen könnte, jedoch freiwillig auf die Erde zurückkehrt, um den noch unerlösten Menschen beizustehen.
Mal kürzer, mal ausführlicher berichten alle Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Leben des 14. Dalai Lama befasst haben, über die Suche nach der Wiedergeburt des 13. Dalai Lama, der 1933 verstorben war, und über deren Auffindung.
Gleich nach dem Tod des 13. Dalai Lama gab es zahlreiche Hinweise darauf, dass er im Nordosten Tibets wiedergeboren werden sollte. So wies zum Beispiel das Gesicht des Toten, obwohl es ursprünglich nach Süden ausgerichtet war, einige Tage später nach Osten, ebenso wie ein riesiger sternförmiger Schwamm an seinem Schrein.
Visionen des tibetischen Regenten am Lamo-Lhatso-See, der für seine Weissagungen durch Spiegelung bekannt ist, führten die Suchgruppe zum Kloster Kumbum in Amdo und dem Ort Taktse, wo der am 6. Juli 1935 geborene Lamo Dyntrup mit seinen Eltern und Geschwistern auf einem Bauernhof lebte.
Der zweijährige Knabe bestand nicht nur alle Prüfungen, deklarierte Gegenstände, die dem 13. Dalai Lama gehört hatten, als sein Eigentum, sondern kletterte gleich dem Abt von Sera, dem Leiter der Delegation, der als einfacher Mönch verkleidet war, auf den Schoß.
Kurz nach seinem Eintreffen in Lhasa im Oktober 1939 wurde Lano Dyntrup feierlich als geistliches und weltliches Oberhaupt Tibets intronisiert und erhielt den Mönchsnamen Tenzin Gyatso. Danach begann für ihn die harte und einsame Zeit der Ausbildung.
Nach dem Sieg der Kommunisten über die Kuomintang rief Mao Zedong am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China aus und verkündete gleichzeitig die Wiedervereinigung Tibets mit dem Mutterland. Der Marsch nach Tibet begann.
Angesichts der drohenden chinesischen Besetzung, der Gouverneur der Provinz Kham hatte sich bereits im Oktober 1950 der chinesischen Armee ergeben müssen, wird Tenzin Gyatso nach Befragung des Staatsorakels 3 Jahre früher als üblich am 17. November 1950 als weltliches und geistliches Staatsoberhaupt intronisiert. Knapp ein Jahr später erreichte die chinesische Armee Lhasa.
Zuvor, genauer am 23. Mai 1951, wurde eine tibetische Delegation von chinesischer Seite gezwungen, das sogenannte 17-Punkte-Abkommen zu unterzeichnen, ein Vertragswerk, in dem Tibet als Teil Chinas bezeichnet wird. Die ebenfalls vertragliche, zugesicherte Autonomie Tibets wurde von chinesischer Seite nie gewährt. Mit diesem Thema hatten wir uns in unserer vorletzten Sendung befasst.
1954 folgten die für ihre Ämter noch jungen, höchsten tibetischen Würdenträger, der Dalai Lama und der Panchen Lama, einer Einladung nach China. Dort wurden sie von Premierminister Zhou Enlai und von Mao Zedong, zu jener Zeit Staatspräsident und Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas, empfangen.
Der Dalai Lama war anfangs von Mao begeistert. Doch dessen Aussage, dass Religion Gift sei, die das Volk zerstöre und das Wachstum des Landes behindere, dämpfte den Enthusiasmus.
Auf dieser Reise und bei vielen anderen Gelegenheiten bemühte der Dalai Lama sich immer wieder um Entspannung und eine friedliche Koexistenz mit China sowie um eine Modernisierung seines Landes.
Die Unzufriedenheit der Tibeter und ihr Leiden unter der chinesischen Oberherrschaft führte jedoch zu Aufständen gegen die Besatzungsmacht.
Einer der ersten war 1956 der Kang-Ding-Aufstand im Osten Tibets. Er wurde von chinesischen Truppen niedergeschlagen. 1958 hatten die Kampas im Süden und Südosten Tibets fast alle abgelegenen Regionen unter Kontrolle. Sowohl China als auch die tibetische Zentralregierung verloren zunehmend die Übersicht.
Zur Eskalation führte 1959 die Einladung des Dalai Lama zu einer Theateraufführung im chinesischen Hauptquartier. Sie war verbunden mit der Aufforderung, allein und ohne Leibwache zu kommen.
Die Befürchtung der Tibeter, dass ihr Oberhaupt nach China entführt werden sollte, war sicher nicht aus der Luft gegriffen. Zu Tausenden strömten sie zum Sommerpalast Nurbulinka, um ihren Dalai Lama zu beschützen. Gleichzeitig organisierten sie in Lhasa Demonstrationen gegen das 17-Punkte-Abkommen und die chinesische Besetzung.
Der Dalai Lama unternahm alles, um seine Landsleute ruhig zu halten und so den von der chinesischen Armee angedrohten Artilleriebeschuss zu vermeiden.
Am 17. März 1959 endlich entschloss sich der Dalai Lama zur Flucht. Die musste so bewerkstelligt werden, dass weder die Chinesen noch die den Nurbulinka umlagernden Tibeter etwas davon bemerkten. Das gelang und nach mehrtägiger Reise über das Gebirge erreichte der Dalai Lama mit seinen Begleitern am 31. März indischen Boden.
Inzwischen waren der Sommerpalast Nurbulinka und die dort befindlichen Tibeter von der chinesischen Armee mit Artillerie beschossen worden. Die Zahl der tibetischen Todesopfer dort und in Lhasa ging in die Zigtausende. Die Tibeter und ihre Unterstützer weltweit gedenken dieses Aufstandes und seiner Opfer jeweils am 10. März.
Die indische Regierung vertrat den tibetischen Flüchtlingen gegenüber zunächst eine zurückhaltende Politik. Erst nach der Niederlage Indiens im Krieg gegen China 1962 ermutigte die indische Politik die Tibeter zu eigener politischer Betätigung.
Diese gründeten im nordindischen Dharamsala eine tibetische Exilregierung. Zunächst blieb der Dalai Lama oberste politische und religiöse Instanz, bis er 2011 auf seine politischen Ämter verzichtete. Der Dalai Lama betrachtete die Situation in Tibet mit großer Sorge. Obwohl er den Druck auf die tibetische Bevölkerung sah, sprach er sich, wie auch früher schon, vehement gegen ein mögliches gewaltsames Vorgehen aus.
Schon am 21. September 1987 hatte der Dalai Lama vor dem Menschenrechtsausschuss des amerikanischen Kongresses einen 5-Punkte-Friedensplan vorgelegt. Darin schlug er vor, ganz Tibet, einschließlich der ehemaligen Provinzen Kham und Amdo, zu einer Friedenszone zu erklären.
Die Ansiedlung von Chinesen und die Umweltzerstörungen in dieser Zone sollten beendet werden. Menschenrechte und demokratische Rechte seien zu wahren. Außerdem sollte zwischen Tibet und China ernsthaft über den künftigen Status von Tibet verhandelt werden.
In einer weiteren Rede vor Vertretern des Europäischen Parlaments in Straßburg am 15. Juni 1988 formulierte der Dalai Lama den 5-Punkte-Friedensplan neu, indem er erstmals auf die Forderung nach staatlicher Unabhängigkeit Tibets verzichtete. Gesamt-Tibet soll in Assoziierung mit der Volksrepublik China eine sich selbst regierende demokratisch-politische Einheit werden.
Die Initiative des Dalai Lama wird als der mittlere Weg bezeichnet. Sie wurde noch leicht verändert, aber der Dalai Lama hielt daran fest, der Volksrepublik China die staatliche Souveränität zuzugestehen, wenn Peking im Gegenzug echte Autonomie mit innerer Selbstverwaltung garantiert.
Peking reagierte mit Ablehnung und sprach von Unabhängigkeit in Verkleidung. Wenn auch die Initiativen des Dalai Lama auf die Lage in Tibet keine Auswirkungen hatten, auf der internationalen Bühne wirkten sie erheblich. Der Dalai Lama wurde gern gesehener Gast zahlreicher Politikerinnen und Politiker.
Sein kompromissloser Einsatz für die Idee der Gewaltlosigkeit, sein Eintreten für notleidende Völker, seine Auffassung der universellen Verantwortung allen menschlichen Handelns brachten dem Dalai Lama viele internationale Ehrungen ein. Der Friedensnobelpreis von 1989 und die Goldmedaille des amerikanischen Kongresses im Jahr 2007 sollen als Beispiele dienen.
Trotz aller Bemühungen des Dalai Lama um Frieden und Verständigung, sein gewaltfreier Weg wurde und wird nicht von allen Tibetern mitgetragen. Der tibetische Jugendkongress zum Beispiel hat nie das Ziel der völligen Unabhängigkeit Tibets aufgegeben und lehnt grundsätzlich die Vorstellung des Dalai Lama vom mittleren Weg und von einem gewaltfreien Kampf ab.
Ein Problem, das noch gelöst werden muss, ist die Frage nach der Wiedergeburt des 14. Dalai Lama. Bereits 1995 hatte die Volksrepublik China die offizielle Ankündigung der Reinkarnation des 11. Panchen Lama durch den Dalai Lama als eine Herausforderung ihrer Autorität betrachtet und darauf mit einem Gesetzespaket reagiert.
Das sieht die alleinige Befugnis für die Anerkennung von Reinkarnationen bei der Kommunistischen Partei Chinas. Reinkarnierte Lamas müssen von der Regierung gebilligt und legitimiert werden. Und eine Wiedergeburt darf nur auf chinesischem Staatsgebiet erfolgen, worunter die Chinesen natürlich auch Tibet verstehen. Eine Wiedergeburt des Dalai Lama im Exil wäre also illegal und daher nicht möglich.
Natürlich lehnt der Dalai Lama diese sogenannte Order Nummer 5 zur Kontrolle und Anerkennung von Reinkarnationen strikt ab. Seine Argumente? Nur durch die Person selbst und durch die Kraft ihres Karmas kann entschieden werden, ob sie wiedergeboren wird. Und es ist unangebracht, wenn sich Kommunisten in das System der Reinkarnation einmischen, das ihrer eigenen religionsfeindlichen Ideologie widerspricht.
Über seine eigene Reinkarnation will der Dalai Lama erst nach Beratungen entscheiden. Als Gesprächspartner nennt er hohe Lamas der tibetischen Traditionen, die tibetische Öffentlichkeit und andere Personen, die dem Buddhismus nahestehen.
In seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedensnobelpreises stellte der Dalai Lama seine Idee von der Zukunft Tibets dar.
Mein Traum ist es, die gesamte tibetische Hochebene in ein freies Sanktuarium umzuwandeln, in dem Menschen und Natur in Frieden miteinander leben können. Tibet wäre ein Ort, an dem Menschen aus aller Welt nach der wahren Bedeutung des inneren Friedens suchen können, weit entfernt von den Spannungen und dem Druck der übrigen Welt. Welche Wege zum Glück sieht nun der Dalai Lama?
Wenden wir uns seiner säkularen Ethik zu.
Die säkulare Ethik des Dalai Lama ist eine Möglichkeit des Zusammenlebens, die der Dalai Lama nicht nur für Tibeter und Chinesen, sondern für die ganze Menschheit sieht.
Franz Alt bezeichnete den Dalai Lama im Brennpunkt Tibet nicht nur als einen großen Visionär, sondern auch als einen erdverbundenen Realisten.
Nach den Anschlägen in Paris auf die Zeitschrift Charlie Hebdo sagte der Dalai Lama, er denke manchmal, dass es besser wäre, wenn es keine Religionen mehr gäbe. Alle Religionen und heiligen Schriften enthielten ein Gewaltpotenzial. Deshalb brauchen wir eine säkulare Ethik jenseits aller Religionen.
Diese sollte in den Schulen gelehrt werden, da für das Überleben der Menschheit das Bewusstsein des Gemeinsamen wichtiger ist als das ständige Hervorheben des Trennenden.
Die säkulare Ethik des Dalai Lama geht über alle religiösen und kulturellen Grenzen hinaus und nennt Werte, die für alle Menschen wichtig sind, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Mitgefühl, Geistesschulung sowie das Streben nach Glück.
Wenn wir selbst glücklich sein wollen, sollten wir Mitgefühl üben. Und wenn wir wollen, dass andere glücklich sind, sollten wir ebenfalls Mitgefühl üben. Zitiert Franz Alt den Dalai Lama im Brennpunkt Tibet, Ausgabe 3, 2018.
Auf einen Satz komprimiert besagt die säkulare Ethik des Dalai Lama:
Nach meiner Überzeugung können die Menschen zwar ohne Religion auskommen, aber nicht ohne innere Werte, nicht ohne Ethik.
Der Dalai Lama hat sich wiederholt zum Thema Glück geäußert. Hier sollen einige Beispiele zeigen, dass sein Begriff vom Glück einen viel tieferen Sinn hat als unsere oft etwas oberflächliche Vorstellung vom Glück. Auch fällt es keinem zu. Man muss es sich erwerben.
In Ihrem Vorwort zu dem Büchlein mit Zitaten des Dalai Lama »So einfach ist das Glück« beschreibt Karin Lichtenauer seine grundlegenden Einsichten ausführlicher.
Keiner lebt für sich allein. Und in einer elementaren Hinsicht sind alle Menschen gleich. Jeder strebt nach Glück, jeder will das Leiden vermeiden. Aber weil wir alle miteinander verbunden sind, kann sich keiner allein glücklich machen. Nur wer anderen hilft, hilft sich selbst. Frieden ist nur möglich, wenn wir nicht auf Kosten anderer leben und von ihrem Leiden profitieren.
Verständnis für andere entwickeln, keinem schaden wollen, auch das Gute im anderen sehen, helfen, wo es nötig ist, die Fähigkeit zu verzeihen, Redlichkeit. Nur so kann man sich selber glücklich machen.
Kultivieren wir Liebe und Mitgefühl, die dem Leben wirklich einen Sinn zu geben vermögen. Alles andere ist nebensächlich. Das ist die Religion, die ich vertrete, über den Buddhismus hinaus.
Wir alle verfügen über den Stoff, das Material, aus dem das Glück gemacht ist. Güte, Liebe, Mitgefühl, die Fähigkeit, uns zu freuen. Diese Haltungen verändern die Welt. Sie sind Wegweiser zum Glück. Den Weg muss man selber gehen. Innere Zufriedenheit, das ist es, worauf es ankommt.
Der Dalai Lama nennt uns die Gründe für unglücklich sein: Begierde, Hass und Nichtwissen.
Man muss dem Leiden auf den Grund gehen, seine Bedingungen erkennen, um es in die Möglichkeit des Glücks umwandeln zu können. Diese Erkenntnis befreit. Es ist ein Weg zum Glück.
Setzen Sie die anderen an die erste Stelle. Danach kommen Sie. Dies funktioniert sogar vom egoistischen Standpunkt aus. Sie streben nach Glück und möchten kein Leiden. Wenn Sie anderen Menschen Güte, Freundlichkeit, Liebe und Respekt zeigen, werden diese in ähnlicher Weise antworten. Damit wird sich Ihr Glück vergrößern.
Wenn Sie anderen Menschen Hass und Zorn entgegenbringen, werden diese ebenso reagieren. Und sie werden ihr eigenes Glück verlieren. Daher sage ich, dass, wenn sie egoistisch sind, sie auf kluge Art egoistisch sein sollten. Wenn sie auf kluge Art egoistisch sind, dann behandeln sie andere genauso gut wie diejenigen, die ihnen nahestehen. Letzten Endes wird diese Strategie mehr Zufriedenheit und mehr Glück hervorbringen.
Sich gegenüber seinen Feinden freundlich zu verhalten, ja ihnen Zuneigung zu zeigen, das ist wahrhaft eine große Herausforderung. Aber wenn man das kann und schließlich sogar positive Ergebnisse dabei erzielt, dann wird sich bei dem Betreffenden ein sehr starkes Gefühl von Zufriedenheit und Glück einstellen.
In der Hektik des modernen Lebens verlieren wir den wirklichen Wert des Menschseins aus den Augen. Die Menschen werden zur Gesamtsumme dessen, was sie produzieren. Menschliche Wesen verhalten sich wie Automaten, deren Zweck es ist, Geld zu verdienen. Das ist vollkommen verkehrt. Der Zweck des Geldverdienens sollte das Glück der Menschen sein und nicht umgekehrt. Die verzweifelte Lage unserer Welt ruft uns zum Handeln auf. Es ist unsere Verantwortung, aus Liebe und Mitgefühl für die Menschheit, nach Harmonie zwischen Nationen und Ideologien, Kulturen, ethnischen Gruppen und auch wirtschaftlichen Systemen zu streben.
Gegenseitige Rücksichtnahme, Vertrauen und Interesse am Wohlergehen der jeweils anderen sind unsere beste Hoffnung für dauerhaften Weltfrieden. Staatsoberhäupter haben natürlich eine besondere Verantwortung auf diesem Gebiet. Doch jeder Einzelne muss ebenso die Initiative ergreifen. Einfach durch unser Menschsein, durch unser Streben nach Glück und das Vermeiden von Leid sind wir Bürger dieses Planeten. Wir sind alle dafür verantwortlich, eine bessere Zukunft zu schaffen.
5 Tage in der Woche sind wir damit beschäftigt und arbeiten hart, um Geld zu verdienen. Und am Wochenende gehen Sie dann mit diesem Geld an einen abgelegenen Ort, um eine schöne Zeit zu verbringen. Das bedeutet, Sie versuchen, Ihren Geist von Ihrem Problem wegzubringen. Aber das Problem ist noch da. Wenn Sie jedoch eine gute geistige Einstellung haben, ist es nicht nötig, dass Sie sich ablenken. Wenn Sie der Situation ins Gesicht sehen und das Problem untersuchen können, dann wird es nach und nach wie ein großes Stück Eis im Wasser dahinschmelzen.
Wenn Ihr Geist nicht gezähmt und friedlich ist, dann werden Sie von Schrecken und Angst belastet sein. Egal wie wunderbar die äußeren Umstände auch sein mögen. Mit einem gezähmten Geist werden Sie sich an Wohlstand oder Armut, Gesundheit oder Krankheit erfreuen können. Die Wurzel Ihres eigenen Glücks und Wohlergehens liegt in einem friedlichen und gezähmten Geist.
Da es zu Glück führt, wenn man den Geist zähmt, und da es Leiden bringt, wenn man das nicht tut, nutzen Sie Ihr Leben dazu, die Anzahl von ungezähmten Handlungen und Einstellungen und Haltungen zu reduzieren und Ihren Geist so gut es geht zu zähmen oder zu schulen.
Um die Dinge ändern zu können, müssen wir erst uns selbst ändern. Ändern wir uns nicht, wird sich nichts ändern. Und dann zu erwarten, dass andere sich ändern, ist ziemlich unrealistisch. Wenn wir uns in der richtigen Richtung bemühen, werden sich letzten Endes Veränderungen einstellen und wir werden Frieden und Glück ohne weitere Umstände erlangen.
Frieden und Glück müssen wir in uns selbst entwickeln. Wie der Buddha sagte, du bist dein eigener Herr und Meister. Die eigene Zukunft hängt von dir selbst ab. Niemand sonst kann die Zukunft des eigenen Lebens in die Hand nehmen, so wie das gegenwärtige Leben nur von den eigenen Schultern getragen werden kann.
Übrigens, würde dieser 14. Dalai Lama weniger lächeln, hätte er bestimmt weniger Freunde. Ich begegne anderen stets auf der Ebene von Mensch zu Mensch. Auf dieser Ebene gibt es zwischen Präsident, Königin und Bettler keinen Unterschied. Echtes Gefühl ist wichtiger als Status.
Ausschlaggebend für die Beziehung unter Mitmenschen ist unsere geistige Einstellung. Sie ist der Schlüssel zu unserem Glück und Wohlergehen. Dies gilt für alle, auch für die, die an nichts glauben, die einfach nur aufrechte menschliche Wesen sind.
Auch für die, die gesund sind, ihren Wohlstand in der richtigen Weise nutzen und erfreuliche Beziehungen zu ihren Mitmenschen haben, gilt, dass der Ursprung unseres Glücks im Inneren liegt und nicht in äußerlichen Dingen.
Seit anfangloser Zeit haben wir ein Bewusstsein von einem Ich. Es liegt in der Natur dieses Ich oder selbst begründet, dass es Glück erreichen und Leiden vermeiden möchte. Und dieses Verlangen ist stichhaltig. Es ist wahr, vernünftig und angemessen. Folglich haben wir alle das Recht, Glück zu erreichen und Leiden zu vermeiden.
Die Tatsache, dass sich Leiden und Glück ihrerseits von Augenblick zu Augenblick verändern, lässt erkennen, dass diese Erfahrungen von Glück und Leiden abhängig von Ursachen und Wirkungen sind.
Um uns vom Leiden zu befreien, müssen wir die Ursachen und Bedingungen des Leidens beseitigen. Und um Glück zu erreichen, müssen wir die Ursachen und Bedingungen für Glück schaffen.
Es ist jedoch nicht so einfach, den Weg zum Glück und zum inneren Frieden zu finden. Pures Wissen genügt nicht. Eine gute geistige Einstellung ist der Schlüssel zum Glück. Diese kann man, wie es das Vorbild des Dalai Lama zeigt, unter anderem durch tägliche Meditationen gewinnen. Der Buddha, so der Dalai Lama, hat Äonen bis zur Erleuchtung gebraucht. Es kommt darauf an, seinen Geist zu beherrschen und sich selbst zu geistiger Ruhe und tieferer Einsicht zu transformieren.
Soweit Zitate des Dalai Lama zur Erlangung des Glücks, die wir verschiedenen Quellen entnommen haben.
Das Glück fällt keinem zu, man muss es sich erwerben, haben wir eingangs gesagt. Und in der Tat lässt sich laut buddhistischer Auffassung Glück erlernen. In den Zitaten des Dalai Lama kommt dies ja auch immer wieder zum Ausdruck.
Da wundert es nicht, dass der Dalai Lama 2018 in Neu-Delhi einen Lehrplan für das Schulfach Glück vorgelegt hat. 1 Million Schulkinder sollen daran teilnehmen. Einem solchen Projekt können wir nur von Herzen Glück wünschen.
Nun zu unserer Medienschau. Im Mai 2021 gab die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte eine Reihe von Meldungen heraus, die zeigen, wie verlogen die chinesische Propaganda über die angebliche Freiheit für Kultur und Religion der Tibeter ist. Einige dieser Meldungen haben wir herausgegriffen und zusammengefasst.
In der Präfektur Nachu in Zentraltibet wurde das buddhistische Mantra Om Mani Padme Hum vom Felsen abgeschrubbt und durch die Darstellung einer chinesischen Flagge ersetzt.
Schulen sind Orte, um Sozialisten zu erziehen und sollten nicht als Orte genutzt werden, an denen Rituale und Traditionen befolgt werden. So mahnen große Tafeln Schüler und Eltern in der gleichen Provinz. Es ist ihnen strengstens verboten, die Schulen mit Gebetsmühlen oder Gebetsketten zu betreten. Ebenso ist das Rezitieren von Mantras oder Gebeten in der Schule untersagt.
Die bestehenden Beschränkungen für den Gebrauch der tibetischen Sprache in tibetischen Schulen bewirken bereits, dass tibetische Kinder ihre eigene Sprache nicht mehr fließend beherrschen.
Informell organisierte Sprachkurse in Klöstern und Städten werden dagegen als illegal betrachtet. Die Lehrer werden mit Gefängnis bestraft. Berlin, 23. Juni 2021. Die Tibet-Initiative Deutschland hat ihre Olympiakampagne No Beijing 2022 begonnen.
Dazu gab es vor dem Brandenburger Tor eine Protestveranstaltung, an der neben der Tibet-Initiative Deutschland auch andere Menschenrechtsorganisationen teilgenommen haben. Sie wurden unterstützt von den Bundestagsabgeordneten Margarete Bause vom Bündnis 90 Die Grünen, Michael Brandt von der CDU und Peter Heidt von der FDP.
Unter dem Motto »Xi und Bach hören zu« wurde die enge Freundschaft zwischen Präsident Xi Jinping und Thomas Bach, dem Chef des Internationalen Olympischen Komitees, theatralisch dargestellt. Zu Gehör kamen dabei Zitate von Menschen aus Tibet, Ost-Turkestan und Hongkong, die sich in ihrer Heimat nicht äußern dürfen.
Eingedenk der Massenproteste in Tibet im Vorfeld der Olympischen Spiele 2008 und deren blutigen Unterdrückung will die Aktion No Beijing 2022 eine neuerliche Austragung der Spiele in China verhindern, denn die Menschenrechtslage sei dort inzwischen noch schlechter geworden.
Außer der sportlichen Mitmachaktion Fit for Tibet, die am 30. Juni begann, ist ab 8. August noch ein Spendenlauf geplant.
Der Tibet-Spendenlauf soll helfen, die Olympia-Kampagne der Tibet-Initiative Deutschland finanziell zu unterstützen. Ziel ist es, 6.633 Kilometer zurückzulegen. Das entspricht der Strecke von Berlin nach Lhasa, der tibetischen Hauptstadt.
Dabei soll pro zurückgelegtem Kilometer Laufen, Radfahren, Schwimmen oder auch Wandern ein Betrag von 1 Euro eingeworben werden. Für die Aktion sucht die Tibet-Initiative Deutschland noch Sponsoren.
Oder wie wäre es mit einer Teilnahme? Kontakt für alle Fragen an Timo Deiger unter kommunikation@tibet-initiative.de.
Wir bleiben beim Thema Olympische Winterspiele 2022 in Peking.
Einer der Hauptsponsoren ist die deutsche Versicherungsgesellschaft Allianz unter dem Slogan »Wir sind da, was immer du vorhast«.
Dazu schreibt die Tibet-Initiative Deutschland e.V. »Wir fordern die Allianz dazu auf, sich sofort als Sponsor der Spiele zurückzuziehen, um die Menschenrechtsverletzungen des chinesischen Systems nicht zu unterstützen. Denn nicht nur Thomas Bach vom IOC hat Blut an den Händen. Auch Allianz-CEO Oliver Bäte macht sich mit seiner finanziellen Unterstützung der Spiele in China mitschuldig am Verbrechen in Tibet, Ost-Turkestan und anderen Regionen. Ende des Zitats.
Wir meinen, sowohl internationale Beziehungen als auch Sponsoring sind wichtig. Aber die Geldgeber sollten schon genau hinschauen, was und wen sie unterstützen und welche Wirkungen sie damit entfalten.
Die Tibet-Initiative Deutschland hat eine Petition auf den Weg gebracht, damit die Allianz AG ihre Unterstützung der tibetischen Winterspiele 2022 in Peking einstellt. Bitte unterstützt die Petition über change.org.
Und nun zum Schluss.
Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de.
Und wer bei unserer Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich dazu eingeladen. Kontaktaufnahme über www.tibet-initiative.de/regionalgruppen.
Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, 9. September 2021 um 18 Uhr. Da wollen wir uns mit der demokratischen Entwicklung der tibetischen Exilgesellschaft beschäftigen.
Das Manuskript zum Titelthema schrieb Irmgard Weihrauch. Bearbeitung für den Weltfunk, Sonja Putz und Bernd Turing, die auch am Mikrofon waren.
Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Dominik Köstler.
Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 9. September hier bei Radio Free FM.
Bleibt bis dahin gesund.
Weltfunk.